vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich würde gerne diese Predigt heute mit einem Bekenntnis beginnen. Ist das okay? Aber die Sache ist die, bevor ich was bekenne, müsst ihr zuerst was bekennen. Okay? Also weil dann traue ich mich auch mehr, meins zu bekennen. Okay? Also ich brauche einmal ganz kurz eure ganze Ehrlichkeit. Wer von euch hat schon mal in seinem Leben, an irgendeinem Punkt in seinem Leben, die Unterschrift seiner Eltern gefälscht? Ja, also irgendwo, keine Ahnung, du hast kann als Teenager, als Kind, ein paar sind schon sehr übereifrig, aber hast dann irgendwo mal bei einer Klassenarbeit oder bei einem Krankenzettel, der gefälscht war. Einmal Hände hoch, wer hat das schon getan? Wer hat die Unterschrift? Lass mal die Hände oben, lass mal die Hände oben. Sind es alle jetzt, ja? Das sind schon noch ein paar mehr. Ja, richtig hoch, wir wollen es sehen, wir wollen uns die Gesichter merken. Okay. Wenn du heute das erste Mal in der FCG bist, denkst du dir wahrscheinlich, krass, ich passe hier richtig gut rein. Ey. Alles so Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann. Und man fühlt sich gleich ein bisschen besser, oder? Wenn man merkt, ey, da sind noch ein paar andere, denen es auch so geht. Ich finde, das sollte man mit anderen Sünden auch so machen. Ja? Steuererklärung, wer hat letztens... Nein, okay, wir lassen das. Ja? So. Hier ist, um es direkt mal vorweg zu sagen, ja, ich habe das auch schon mal gemacht in meinem Leben und zwar genau einmal in der 4. Klasse. Das war nach einer verhunzten Mathearbeit. Ich hatte Angst, meinen Eltern die Arbeit zu zeigen. Und so habe ich dann in meiner Genialität, die ich nun mal habe, habe ich dann mit Bleistift, weil der Gedanke war, dann kann ich es ja danach wegradieren und die ganzen Beweise zerstören, habe ich mit Bleistift also meinen Namen unter die Klassenarbeit gesetzt. Und das hat natürlich meine Klassenlehrerin irritiert. Sie hat Kontakt mit meinen Eltern aufgenommen. Das Ganze ist aufgeflogen. Ich habe Mordsärger bekommen und ich habe sogar den ersten und letzten Tadel meines Lebens bekommen für die Unterschriftfälschung. Also ihr seht, ich bin in einem Boot mit euch. Ja, wir sind alle dieselben Sünder. Aber tatsächlich war das gar nicht das Bekenntnis, was ich euch gerne mitgeben wollte. Ich wollte euch gerne ein Bekenntnis in meiner Rolle als Prediger ablegen. Und nicht so sehr, ich sag mal, jetzt ein persönliches Bekenntnis, sondern eher ein Bekenntnis für oder im Namen der Predigerzunft. Das Bekenntnis geht wie folgt. Ich denke, wir Prediger stehen in der permanenten Versuchung, Gottes Unterschrift zu fälschen. Ja. Wir Prediger stehen in der permanenten Versuchung, Gottes Namen unter Versprechen zu setzen, die er gar nicht gegeben hat. Da ist ein gewisser Druck da als Prediger, dass du zu allen Glaubensthemen, die du beschäftigst oder die du ansprichst, dass egal wie groß das Problem ist, dass am Ende doch irgendwie alles gut wird. Dass am Ende dann doch irgendwie ein Bibelvers kommt, der das alles wieder glatt bügelt und der alles cool macht und so weiter. Und da ist ein gewisser Druck in dir da, so am Ende so ein kleines Schleifchen dran zu machen. So nach dem Motto, ja, eigentlich musst du nur das eine tun, ja, du musst einfach nur glauben, du musst einfach nur tun und so weiter und dann muss Gott oder dann wird Gott so und so handeln. Wenn ich so und so lebe, glaube, tue, dann wird Gott automatisch dieses und jenes tun. Und ganz ehrlich, ein bisschen ist es ja etwas, was uns auch gefällt. Und du fragst dir vielleicht, warum ist da eine Versuchung da? Die Versuchung liegt darin, einem Gottesdienstbesucher, der das gerne hören möchte, entsprechend diese Dinge zu sagen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wir alle mögen doch, wenn unser Glaube mit Garantien einhergeht. Oder wenn wir hören, okay, du musst nur das tun und dann wird am Ende das und das rauskommen. Das wollen wir ja gerne hören. Das mögen wir gerne. Aber das Problem ist, dass es da so Verheißungen gibt, die manchmal wir Prediger versucht sind, zu sagen, die Gott aber gar nicht mit seinem Namen unterschrieben hat. Und deswegen haben wir eine Predigtserie, die sich um dieses Thema dreht, Promise, Gott hält, was er verspricht. Aber nicht Verheißungen, die Gott nicht verheißen hat, sondern wir wollen über Verheißungen sprechen, die Gott verheißen hat, die tatsächlich wahr sind, die sich nicht nur gut verkaufen, die nicht nur einfach gut klingen, sondern Verheißungen, die tatsächlich von Gott kommen und auf die wir unser Leben bauen und stellen können. So, Promise ist eine Serie, über die wir jetzt in der Adventsserie sprechen werden, über echte Verheißungen Gottes, die tatsächlich nicht nur schön klingen, die sich nicht nur gut verkaufen, die nicht nur die Kirchenbänke voll machen, sondern die tatsächlich am Ende des Tages von Gott kommen. Okay, einer findet es gut. Sehr gut. Nun, hier ist die Sache. Heute Morgen werden wir uns um ein Versprechen drehen, unter das Gott seinen Namen nicht gesetzt hat, das aber in Gemeinde sehr weit verbreitet ist. Und das gewisse Auswirkungen auf Gemeinde und auf Menschen und auf den Glauben, den sie haben, hat. Und dieses Versprechen lautet wie folgt: Du musst nur das Richtige glauben, du musst nur das Richtige tun, dann werden deine Umstände schon besser werden. Du musst nur dich dreimal im Kreis drehen, du musst nur das richtige Gebet sprechen und dann wird alles gut. Und irgendwie so ein bisschen unterbewusst ist es ja in unseren Köpfen drin, oder? Also so unterbewusst als Christen, da ist ja so ein bisschen so dieser, wir würden es vielleicht nicht sagen, aber da ist ein bisschen dieser Gedanke, okay, ich gehe ja in den Gottesdienst, also denke ich mal, dass Gott dafür sorgen wird, dass es mir besser geht. Oder ich bete doch für die Sachen, also gehe ich mal davon aus, dass sich mein Problem in Luft auflöst, dass mein Problem sich dann jetzt bald dann auch erledigt haben wird. Oder ich gebe doch Geld, ich spende doch Geld, also gehe ich davon aus, dass Gott doch meine Finanzen segnen wird. Und dann gehen wir in den Gottesdienst und dann geht es dir plötzlich nicht besser. Oder du betest und dein Problem löst sich gar nicht in Luft auf. Oder du gibst Geld und deine finanziellen Herausforderungen sind gar nicht plötzlich verschwunden. Und dann entstehen plötzlich Fragen in dir. Und dann fragst du dich, ja gut, habe ich jetzt was falsch gemacht? Habe ich vielleicht falsch geglaubt? Habe ich vielleicht irgendeinen Bibelvers falsch ausgelegt? Habe ich irgendwas missverstanden? Was ist denn hier das Problem? Weil die Sache, das Problem, was wir alle haben, und da schließe ich mich mit ein, wir alle schließen aus unseren Umständen Dinge über Gott. Wir alle tendieren dazu, unsere Umstände anzuschauen und daraus eine Schlussfolgerung über Gott herzuleiten. Wenn wir Erfolg haben, wenn alles gut läuft, sagen wir, ey, der Herr ist mit mir, der Herr segnet mich und alles ist schickimicki und tutti-frutti, ich habe Gott verstanden. Und wenn es auf einmal schief läuft, wenn es auf einmal bergab geht, dann ist die Frage da, Gott, wo bist du? Gott, was ist los? Gott, was habe ich falsch gemacht? Gott, was habe ich denn verpasst? Und dann kommt ja noch on top nicht nur die Selbstzweifel, nicht nur die Fragen, die du hast, sondern on top kommt ja dann noch dieses Gefühl, also bei allen anderen funktioniert es ja irgendwie. Also die anderen, die beten alle und da werden die Gebete erhört. Die haben für Heilung gebeten und der wurde geheilt. Die haben für einen Job gebetet und der hat einen Job bekommen. Die haben für die Ehe gebetet, die Ehe war auf einmal wieder beste Ehe ever. Die haben für ein Kind gebetet und auf einmal war ein Baby da. So, bei den anderen scheint es ja zu funktionieren. Und dann kommt zu diesen ganzen Fragen, zu deinem eh schon schlechten Umständen und zu deinen Selbstzweifeln und zu deinen Fragen, kommt dann noch diese Frage, ja, warum scheint Gott allen anderen zu helfen, außer mir? Also, warum scheint es bei allen anderen zu funktionieren, aber nicht bei mir? Schon zwei Sachen muss ich direkt vorweg am Anfang dieser Predigt stellen und die werden dir nicht gefallen. Der erste Punkt, den ich dir sagen muss, ich werde dir heute nicht sagen, warum du in den Umständen bist, in denen du drin bist. Ich werde dir keine Antwort dafür liefern. Das Interessante ist, in mancherlei individueller Hinsicht kann man da wahrscheinlich Antworten geben. Denn es ist sehr wohl auch ein Kausalzusammenhang zwischen unseren Umständen und den Dingen, die wir tun. Da besteht durchaus manchmal auch ein Zusammenhang. Aber es gibt auch viele Dinge, die in unserem Leben geschehen, die kann ich dir nicht erklären. Darauf habe ich einfach keine Antwort. So, ich werde heute Morgen ganz sicher nicht, oder ich kann dir heute Morgen leider nicht eine Antwort dafür geben, warum du gerade durch das durchgehst, was du durchgehst. Und die zweite Sache wird dir aber wahrscheinlich noch weniger gefallen. Ich werde dir heute Morgen auch keinen ermutigenden, herzerwärmenden Bibelvers an die Hand geben können, mit dem du heute nach Hause gehst und sagen kannst, wow, meine Umstände werden auf jeden Fall besser. Ich werde dir heute keinen Bibelvers an die Hand geben, der dir verspricht, ja, egal durch was du gehst, der Herr wird es auf jeden Fall besser machen. Weil hier ist die Sache, das ist ein Versprechen, was Gott uns nicht gegeben hat. Gott hat darunter seinen Namen nicht gesetzt. Gott verspricht uns nicht, dass wir in dieser Welt alle Umstände, alle Probleme loswerden. In der nächsten Jahr, aber in dieser Welt, da hat er seinen Namen nicht drunter gesetzt. Und deshalb kann ich als Prediger da auch nicht den Namen Gottes drunter setzen, ansonsten würde ich seine Unterschrift fälschen. So, das ist ein ziemlich deprimierender Einstieg, so, ne? Weil du denkst dir jetzt, ja gut, also gut, das heißt, ich gehe jetzt also dann nach Hause und gehe in meine Miserie wieder zurück und gehe mal davon aus, jetzt ist halt so, muss ich halt einfach durch. Pobacken zusammenkneifen, das ist jetzt einfach, muss man einfach jetzt machen. Nun, ich denke nicht, dass du heute Morgen entmutigt und trostlos nach Hause gehen musst. Ich möchte gerne dir heute Morgen eine Geschichte erzählen von einem Mann aus dem Neuen Testament. Und diese Geschichte wird wahrscheinlich deine Umstände nicht verbessern. Sie wird deine Umstände wahrscheinlich nicht besser machen. Aber sie hat das Potenzial, dass du dich in dieser Geschichte so sehr wiederfinden kannst und dass du einen tiefen, tiefen Trost in dieser Geschichte findest. Amen. Ihr seid heute so ruhig. Wollt ihr die Geschichte hören? Die Geschichte von Johannes der Täufer. Schau, die Geschichte von Johannes der Täufer ist ein Paradebeispiel dafür, dass das Leben mit Jesus sehr wohl mit Zweifel, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen und Problemen gepflastert sein kann. Dieses Leben von Johannes der Täufer ist das perfekte Beispiel dafür, dass aber auch Zweifel, Herausforderungen, Schwierigkeiten, harte Umstände kein Grund sein müssen, deinen Glauben zu verlassen, Jesus hinter dir zu lassen, sondern sie können vielleicht auch gerade ein Grund sein, bei ihm zu bleiben. Und das ist, was diese Geschichte so wunderbar hervorbringt. Was du über Johannes wissen musst, ist, Johannes der Täufer, er war sehr wahrscheinlich, sind die Theologen ein bisschen am Streiten, aber an sich ist die meisten sind dafür, Johannes der Täufer war sehr wahrscheinlich der Cousin von Jesus. Und, hier kommt ein wichtiger Zusatz, Johannes gehörte, also nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv, zu den absoluten Lieblingsmenschen von Jesus. Johannes war auf der Favoritenliste ganz weit oben. Und es ist nicht übertrieben, wenn ich das sage, weil du musst dir mal anschauen, was Jesus über Johannes sagt, und zwar in dessen Abwesenheit. Manchmal sagen wir ja nette Dinge, weil Menschen anwesend sind, ne? Aber wenn wir in Abwesenheit positiv über jemanden reden, dann muss es schon ernst gemeint sein. So, Jesus sagt über Johannes etwas sehr Außergewöhnliches in dessen Abwesenheit. Er sagt in Matthäus 11, Vers 11, wahrlich, ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Bam. Ich meine, da gibt es doch keine weiteren Superlative. Also einen größeren Ritterschlag kannst du von Jesus doch nicht bekommen. Es hat keinen größeren Menschen gegeben. Und ich meine, die Menschheit hatte zu dem Zeitpunkt schon einige Jahrtausende auf dem Buckel mit einigen krassen Persönlichkeiten. Aber Jesus sagt über Johannes den Johannes den Täufer, geh hinter mich, Satan. So, pass auf. Sagt über Johannes den Täufer, jetzt muss ich aufpassen, das kommt mir sonst wieder über Lippen. Es hat nie einen größeren Menschen gegeben als den. Ich meine, hallo? Was für eine Ansage. Schau, das, was Jesus hier deutlich macht, ist, Johannes ist der Goat. Ja? Johannes ist der greatest of all time. Der größte, den es je gegeben hat. Der größte Mensch, der je geboren ist. Dieser Johannes der Täufer. So, und das ist der Punkt, wo die ganze Geschichte rund um Johannes verwirrend wird. Denn einerseits, da entsteht eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, wie unglaublich Jesus den Johannes liebt und feiert und ihn ehrt, und gleichzeitig, wie das Leben vom Johannes verläuft. Schau mal, Johannes, und wenn du die Geschichte so ein bisschen kennst, die biblische Geschichte von Johannes, er war Prophet. Und er war ein radikaler Prophet, ein Prophet, bei dem es schwarz oder weiß gab. Der hat Menschen einfach klar auf die Nase zur Buße aufgerufen, hat ihnen klar gesagt, kehrt um von euren Sünden, macht nicht halbe Sache, geht wirklich, gebt alles, zack die Bohne. Der hat wirklich keine Gefangenen gemacht. Ein Prophet, der klar und deutlich gepredigt hat. Und er hat nicht nur in private Kontexte hinein gepredigt, sondern auch in öffentliche und vor allen Dingen auch zu den Mächtigen und den Königen. Zu Johannes Zeit lebte nämlich ein König namens Herodes Antipas. Das war der Sohn von König Herodes dem Großen, der in der Weihnachtsstory ja seinen Part spielt, wo er die ganzen Babys töten lässt und so weiter. Also du merkst schon, da ist in der Familie so einiges Interessantes so unterwegs. Und König Herodes, er folgt ein bisschen der Linie seines Vaters. Er kommt nämlich eines Tages auf eine echt spannende Idee.
König Herodes Antipas, er kommt auf die Idee, ich könnte doch die Frau meines Bruders heiraten. Super Idee. Ja? Jetzt denkst du vielleicht, naja, der ist wahrscheinlich tot, der Bruder. Nee, der lebt noch. Und Herodes, er fängt also eine Affäre mit ihr an in Rom und bringt sie dann nach Judäa, in Jerusalem zurück und lebt dort mit ihr. Und das Ganze wird noch schlimmer, weil diese Frau von Herodes Bruder, die hieß Herodias, ja, also ein bisschen wie, also Herodes und Herodias, ein bisschen wie Stefan und Stefanie, ja, also Herodes und Herodias, ja, Herodias heißt die Frau. Diese Frau, sie war nicht nur der Bruder, war nicht nur mit dem Bruder verheiratet, sondern sie war auch die Tochter seiner Schwester. Ja, also sie war die Nichte. Versteht ihr? Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Ich verstehe auch immer nicht so Stammbäume, aber glaubt mir einfach, es ist schon wahr. Ja. Also die Frau war der Bruder. Nee, falsch. Also. Nein. Also die Frau war mit dem Bruder verheiratet. Und das ist ja schon schlimm genug, dass er die abzieht. Aber sie war auch noch familiär mit Herodes verbandelt. Das heißt, sie war auch noch seine Nichte. Also das war wirklich eine ganze Ansammlung von sehr, sehr seltsamen, interessanten Entscheidungen, die König Herodes da getroffen hat. Und die Sache ist die, Johannes der Täufer bekommt von der ganzen Sache Wind. Und er entscheidet sich, klar und deutlich dagegen anzusprechen. Er tritt in der Öffentlichkeit auf und er predigt und er adressiert diesen Zustand. Er adressiert diesen Zustand, weil er weiß, hey, ganz ehrlich, erstens mal, du kannst nicht einfach die Frau deines Bruders weghalten, das geht gar nicht. Und dreimal nicht, wenn sie deine Nichte ist. Und viermal nicht, wenn du der König bist und damit auch ein Vorbild fürs ganze Volk. Und so wie der Volk geht, so geht's dir, so wie der König, so geht's dem Volk. So, deswegen, Johannes adressiert das klar und deutlich. Wir sehen das in Markus 6, 18. Da sagt er, das Gesetz Gottes erlaubt es nicht, die Frau deines Bruders zu heiraten. So, Johannes zeigt den Finger drauf und sagt, du König, du hast den Standard Gottes, du hast das Wort Gottes, das Gesetz Gottes gebrochen. Kehr um, tu Buße. Und du kannst dir vorstellen, Herodes war davon jetzt nicht wahnsinnig begeistert. Aber weißt du, wer so gar nicht begeistert war? Seine Frau, die Herodias. Die fand es gar nicht lustig. Sie sagt nämlich wie folgt, da hegte Herodias deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte, sagt der Text. Also du siehst, die hätte den am liebsten einmal so richtig in die Mangel genommen. Einmal so diesen Johannes mal so richtig, was wagt er sich da in meine Privatangelegenheiten sich einzumischen und das dann auch noch groß zu verkünden in aller Öffentlichkeit. So, sie will ihn am liebsten umbringen, aber so einfach hat sie es nicht, denn der Text sagt uns weiter, doch bot sich ihr zunächst keine Möglichkeit dazu, denn Herodes fürchtete Johannes, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit. So, warum fürchtet sich Herodes vor Johannes? Johannes war ein Promi. Johannes war megamäßig bekannt. Die Bibeltexte sagen uns, dass als Johannes seinen Dienst in der Wüste vollzog, sind die Menschen wirklich in Strömen, Abertausenden aus Jerusalem, aus Judäa, sind sie gekommen, um Johannes zu hören und sich taufen zu lassen. So, Johannes war Stadtgespräch Nummer eins. Johannes war wahrscheinlich der bekannteste überhaupt neben dem König. Jeder kannte Johannes. So, Herodes fürchtet sich vor Johannes. Warum? Weil er weiß, wenn ich diesem Johannes ein Haar krümme, wenn ich dem irgendwas wehtue, wenn ich da irgendwas schiefläuft, habe ich sofort die ganze Meute bei mir vor dem Königspalast und dann ist die K aber richtig am Dampfen. Also dann ist es wirklich schlimm. So, Herodes weiß es und fürchtet sich vor Johannes. Aber die Sache ist die, die Herodias, und ihr wisst, Frauen können ja manchmal ihre Männer auch nochmal auf eine andere Art und Weise überzeugen. Und so schafft es auch die Herodias. Und sie sagt so, okay, pass auf, Herodes. Das war ein Insider zwischen den Zeilen. So sagt also die Frau zu ihm, ja, pass auf, umbringen können wir ihn wahrscheinlich jetzt erstmal nicht. Das wäre tatsächlich in der Tat ein bisschen schwierig. Aber wir könnten ihn ja wenigstens in den Knast bringen. Wir könnten ihn ja wenigstens arrestieren. Wir könnten ihn doch wenigstens mal für eine Zeit wegsperren. Und so überredet sie Herodes, den Johannes wegzusperren. Aber Herodes ist gar nicht so doof, denn er sagt, okay, ich werde ihn nicht in Jerusalem wegsperren, sondern ich werde ihn noch ein bisschen weiter außerhalb, so ein bisschen mehr in der Wüstenregion im Jordantal, das ist noch ein bisschen weiter südlich von Jerusalem, da werde ich ihn so ein bisschen abseits, werde ich ihn in so einem Knast festhalten und dann habe ich nicht so viel Aufstand und nicht so viel Aufruhr. Gesagt, getan, Johannes landet im Knast dafür, dass er die Wahrheit sagt. Nun, das ist der Moment, wo die Geschichte sehr verwirrend wird, vielleicht sogar verstörend, aber je nachdem, in welcher Lebenslage du wirst, möglicherweise sogar wahnsinnig ermutigend. Weil hier ist die Sache. Als Jesus hört, dass Johannes gefangen genommen worden war, was glaubst du, hat Jesus daraufhin getan? Was glaubst du, hat Jesus, als er diese Nachricht hörte, hey, Johannes, der Täufer, der Goat, der greatest of all time, der großartigste Mensch, der je geboren worden ist, was glaubst du, hat Jesus getan, als sein enger Freund, sein Cousin? Und wir wollen mal nicht vergessen, er war auch der wichtigste Unterstützer von Jesus. Er war derjenige, der Jesus promotet hat. Als Johannes die tausende, aber abertausende Menschen bei sich da in der Wüste hatte, hat er immer gesagt, hey, es wird eines Tages einer kommen, der größer ist als ich. Ich bin nur der Wegweiser, ich bin nur das Straßenschild, was auf ihn zeigt. Da kommt einmal der Sohn Gottes, da kommt einer, dessen Riemen, dessen Sandalen, ich nicht mal würdig bin, die Riemen zu lösen. Und als Jesus auf der Bildfläche erscheint, sagt er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Und so promotet, feiert, unterstützt, macht Johannes den Dienst von Jesus groß. Johannes ist der größte Unterstützer von Jesus. So nochmal die Frage, was glaubst du, tut Jesus, als er hört, dass sein Buddy, sein enger Freund, sein großer Unterstützer, der Goat, der größte aller Zeiten, gefangen genommen wird? Er zog sich nach Galiläa zurück. Jesus verzieht sich. Und das wird sogar noch ein bisschen schlimmer. Der Text sagt uns nämlich, er wohnte von da an in Kapharnaum, einer Stadt am See im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Schau, was du verstehen musst, wenn du jetzt die Landkarte dir anschaust von Israel, musst du verstehen, Jerusalem, also da, wo alles so ein bisschen stattgefunden hat, jetzt auch mit Johannes dem Täufer und so weiter und seiner Gefangennahme, das ist alles relativ weit im Süden von Israel. Und das, was Jesus gemacht hat, als er gehört hat, der Johannes wird in Gefangenschaft genommen, das, was Jesus gemacht hat, er ist von Süden in den Norden gewandert. Also komplett in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Galiläa nach Norden. Und nicht nur das, er ist nicht nur nach Galiläa gewandert, sondern er ist komplett an den nördlichsten Punkt von Galiläa gewandert, nach Kapharnaum, an den See von Genezareth, eine wunderschöne Fischerstadt, über 150 Kilometer von Jerusalem entfernt, locker 5 Tagesmärsche. So, Jesus hört, dass sein Buddy, der greatest of all time, der coolste Typ ever, dass der in den Knast kommt und Jesus geht in die komplett andere Richtung, 5 Tagesmärsche, und der Text sagt uns, er wohnte dort. Also Jesus, du könntest ja jetzt vielleicht denken, wahrscheinlich hat er sich da nur in Kapharnaum nur ganz kurz mal gesammelt, hat so seine Strategie entworfen, hat seine Leute zusammengeholt und so weiter und hat wahrscheinlich dann eine Strategie entwickelt, wie wir Johannes wieder rausholen. Aber der Text sagt uns nichts da. Jesus blieb in Kapharnaum für ziemlich lange Zeit, während Johannes in der Wüste im Knast grillte. Hast du dich mal gefragt, warum das in der Bibel drinsteht? Also, weil das lässt ja auf Jesus nicht wahnsinnig gutes Licht drücken, oder? Also ich meine, Jesus ist ja eigentlich der Held in der ganzen Geschichte. Jesus ist ja eigentlich derjenige, den wir in den Evangelien doch feiern, der doch der Held der ganzen Story ist. Aber in dieser Geschichte kommt Jesus doch offensichtlich nicht wahnsinnig gut weg. Hast du dich mal gefragt, warum Gott sich entscheidet, sowas in der Bibel zu lassen? Warum Gott sich entscheidet, so einen Text hineinzulegen? Ich bin davon überzeugt, und vielleicht irre ich mich, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott es getan hat, um deinet und meinetwillen. Weil hast du dich schon mal so gefühlt, als wäre Gott meilenweit von dir entfernt? Hast du dich schon mal gefühlt, hast gebetet um Hilfe und es hat sich angefühlt wie Gott, also ich höre ja alles, aber deine Stimme gar nicht? Hast du dich schon mal so gefühlt wie Gott, ich brauche dich, aber Gott fühlt sich an wie komplett distanziert und abwesend? Hast du dich schon mal so gefühlt wie Gott chillt scheinbar am See, macht Urlaub und du bist in der Wüste und wirst gegrillt? Hast du dich schon mal so gefühlt? Schau, wenn du dich schon mal so gefühlt hast, kann ich dir sagen, du warst nicht der erste Mensch. Und du wirst auch nicht der Letzte gewesen sein. Johannes, er ging es genau so. Sein Freund Jesus verlässt ihn in der Stunde größter Not. Schau, was dazu ja noch erschwerend hinzukommt, ist, dass Johannes dort in dieser Knastzelle hängt und einfach nicht ein- und aus weiß, nicht weiß, okay, an wen kann ich mich jetzt noch wenden, wo geht's lang? Und er hört von allen möglichen anderen Menschen, was Jesus alles so Tolles tut für alle möglichen anderen Menschen. Und du sitzt da in dieser Knastzelle und du hörst, wie Jesus wirklich Tag ein, Tag aus Wunder tut, wie er Zeichen tut, wie er andere Menschen rettet, heilt und befreit und diese alle Dinge tut. Und gleichzeitig sitzt du da in deiner Knastzelle und denkst, okay, aber was ist mit mir, Jesus? Hast du dich schon mal so gefühlt? So dieses Gefühl, so alle anderen bekommen was, aber du nicht? Was ist mit mir, Jesus? Und dann passiert das, was nun mal passiert und womit wir uns auch so gut über und identifizieren können. Wenn die Umstände sich verändern, dann verändert sich auch unser Blick auf Gott. Liebe Lobpreisband, ihr dürft gerne schon nach vorne kommen. Johannes, er fängt an zu zweifeln. Johannes, er fängt an, sich Fragen zu stellen. Habe ich vielleicht mich verhört? Habe ich vielleicht doch falsch gelegen? Habe ich vielleicht ein Märchen geglaubt? Habe ich vielleicht Gott nicht richtig verstanden? Habe ich was falsch gemacht? Hatte ich nicht genug Glauben? Johannes fängt sich an, Fragen zu stellen. Schau, Johannes hört im Gefängnis vom Wirken Jesus und er schickt einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen. Und du musst dir mal überlegen, ich habe es ja gerade schon erwähnt, er hört die ganzen Taten von Jesus, gell? Kannst du dir vorstellen, wie die Jünger von Johannes, er hat ja noch ein paar, zu ihm kommen und ihm sagen, Johannes, du glaubst nicht, was Jesus die Woche wieder gemacht hat. Abgefahren, obercool. Hey, Jesus hat erst auf dem Berg gepredigt, mega Predigt, habe ich noch nie gehört, so eine Predigt, habe zwar nicht alles verstanden, aber die Predigt, puh, die hat es echt in sich, vollmächtig ohne Ende. Und weißt du, was Jesus danach gemacht hat, Johannes? Jesus ist danach vom Berg runter und dann kam ein römischer Offizier auf ihn zu. Und dieser römische Offizier sagt zu ihm, du, Jesus, ich hab einen kranken Diener, der ist im Sterben. Könntest du bitte kommen und den heilen? Und Jesus sagt, yo, ich komm in dein Haus, ich heile den Diener. Und dann sagt doch dieser Offizier, nee, Jesus, bleib mal da. Es reicht, wenn du ein Wort sprichst und mein Diener wird gesund werden. Ey, und Johannes, du glaubst es nicht, Jesus sagt ein Wort und der Diener wird gesund. Aus mehreren Kilometern Entfernung. Das waren Fernbedienungswunder, Jesus. Wahnsinn. Aus der Ferne einfach mal weggeheilt. Klick, Wunder getan, über mehrere Kilometer entfernt. Kannst du dir vorstellen, wie Johannes sich gefühlt haben muss, solche Geschichten zu hören über Jesus? Kannst du dir das vorstellen, was der sich wohl gedacht haben muss? Also sorry, aber ich glaube, ich hörte das Gleiche. Ich glaube, wir alle denken das, was Johannes wahrscheinlich zu dem Moment dachte, nämlich dieser Gedanke, Jesus, warum kannst du einen römischen Offizier, den du vorher in deinem Leben noch nie gesehen hast, der dir völlig unbekannt war, der sogar noch für den Feind arbeitet, für die Römer. Wie kannst du so einem Typen aus der Ferne ein Fernbedienungswunder schenken, aber mir, der ich dein bester Freund bin, dein stärkster Unterstützer, der Mann fürs Grobe, derjenige, der für dich ist und so weiter. Wie kannst du es zulassen, dass mir nicht geholfen wird? So, Johannes stellt diese Frage. Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf den anderen warten? Die Umstände kicken rein. Die Umstände sind hart. Und nochmal, wir wollen nicht vergessen, das war Knast, ne? Also das war nicht einfach locker flockig. Cafeteria, Kabelfernseher, irgendwie Programm oder sowas. Das war wirklich hart. Und dann musst du dir überlegen, du kriegst von Jesus keine Nachricht, keinen Besuch, keine WhatsApp, keine Sprachnachricht, nix, gar nichts. Jesus scheint komplett zu schweigen. Kannst du dir das vorstellen, wie sich das anfühlt? So, Johannes stellt die Frage, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Schau, ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, Jesus hat Johannes geliebt? schon, oder? Ich meine, die Bibel ist da schon ziemlich klar. Weißt du, was ich glaube? Und ich mag mich wieder irren. Aber was ich glaube ist, Jesus hat Johannes für dich und für mich in dieser Zelle zurückgelassen. Und weißt du, was ich auch glaube? Ein paar Kapitel später stirbt ja auch einer der engsten Freunde Jesu, nämlich Lazarus. Und auch den lässt Jesus sterben. Und ich glaube, er hat es für dich und für mich getan. Glaubst du, Jesus liebt Johannes und Jesus liebt Lazarus? Die Bibel ist klar. Die Bibel sagt, als Lazarus im Sterben liegt, da kommen die Menschen zu Jesus und sie sagen zu ihm, Herr, der Freund, den du besonders lieb hast, sie sagen noch nicht mal den Namen, weil sie wissen, Jesus weiß genau, wovon er redet. So eng war die Beziehung. Der Freund, den du liebst, ist krank, er ist im Sterben. Glaubst du, Jesus hat Lazarus und Johannes geliebt? Absolut ja. Glaubst du, Jesus liebt auch dich? Ja. Absolut ja. Jesus liebt auch dich. Auch wenn deine Umstände dir diktieren wollen, dass es nicht so ist. Aber ich möchte dich bitten, lass niemals deine Umstände diktieren, was Gott über dich denkt. Lass niemals zu, dass das, was um dich herum geschieht in deinem Leben, darüber bestimmt, was Gott über dich sagt. Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Auch wenn du in deiner Knastzelle schmorst, in der Wüste, er liebt dich. Und er liebt auch Johannes. Und so geht die Geschichte weiter. Johannes, er hat diese Frage an Jesus und Jesus, er antwortet. Und da heißt es in Matthäus 11, Vers 4, Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und wenn du das liest, denkst du doch, wow, von solchen Taten hat noch nie jemand gehört. Was für großartige Taten, die Jesus vollbracht hat. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote werden auferweckt. Und du denkst, wow, krass. Aber darf ich mal ehrlich sein, da ist doch auch noch eine kleine andere Frage, oder? Nämlich die Frage, ja, Jesus, das ist alles richtig cool, richtig toll. Aber was ist mit Johannes? Du tust all diese Dinge für all diese Menschen. Aber was ist mit Johannes, dem Goat? Und vielleicht fragst du dich die Frage, was ist mit mir? Jesus, du tust all diese Dinge für andere Menschen und du freust dich für andere. Es ist in der Nähe, du freust dich, dass sie den Job bekommen, dass sie die Zusage bekommen, dass sie das Baby bekommen und was auch immer. Du freust dich für andere, aber da ist trotzdem diese nagende Frage in dir. Jesus, was ist mit mir? Was ist mit mir, Jesus? Schau, Jesus sagt hier als nächstes etwas sehr, sehr Tiefes und Herausforderndes. Aber er sagt es nicht nur zu Johannes, sondern er sagt es auch zu dir und zu mir. Denn er sagt, glücklich zu preisen ist jeder, der an mir keinen Anstoß nimmt. Schau mal, Jesus antizipiert deinen und meinen Zweifel. Jesus geht davon aus, dass du und ich von ihm verwirrt sein werden. Checkst du das? Jesus erwartet es. Es ist für ihn keine Vermutung, sondern eine Erwartung, dass du von Dingen, die er tut, verwirrt sein wirst. Dass du Dinge nicht begreifen wirst. Dass Dinge in deinem Leben geschehen werden, auf die du keine Antwort hast. Aber Jesus sagt, glücklich, oder andere Übersetzungen sagen, gesegnet ist jeder, der mich nicht versteht, der Dinge, die in seinem Leben laufen, nicht begreift und dennoch nicht von mir ablässt. Gesegnet ist der, der nicht von dem Schweigen eine Schlussfolgerung darüber zieht, ob Jesus ihn liebt und hier ist und gegenwärtig ist. Gesegnet ist der, der das Handtuch nicht hinwirft, der nicht aufgibt, sondern der sagt, Jesus, ich bleibe bei dir. Ich stehe bei dir. Glücklich ist der zu preisen, jeder, der an mir keinen Anstoß nimmt. Schau, der christliche Theologe Philip Yancey, er bringt es so wunderbar auf den Punkt. Er sagt, das Einzige, was schlimmer ist als Enttäuschung über Gott, ist der Versuch, Enttäuschung ohne Gott zu bewältigen. Das Einzige, was schlimmer ist als Enttäuschung über Gott, ist der Versuch, Enttäuschung ohne Gott zu bewältigen. Weil so viele Menschen sind enttäuscht von Gott. Sie erleben Gott. Vielleicht bist du sogar noch gar nicht Christ oder hältst Gott von dir fern, weil du sagst, hey, ich habe so krasse Umstände, ich habe so schlimme Dinge, ich bin so enttäuscht. Und du hältst Gott von dir fern. Vielleicht bist du auch dabei, kurz davor das Handtuch zu werfen. Du bist eigentlich mit Jesus unterwegs, aber du denkst, ey, ganz ehrlich, so langsam reicht es mir. Langsam verstehe ich es nicht mehr. Wie oft soll ich noch beten? Wie lange soll ich noch warten? Was soll ich noch tun? Wie oft soll ich mich im Kreis drehen? Vielleicht bist du kurz davor. Aber der Punkt ist der, du wirst keine Erfüllung in anderen Dingen finden. Und viele von uns haben es versucht, oder? Du hast versucht, irgendwo anders die Lösung zu finden, Linderung zu schaffen, aber es wird am Ende des Tages nicht besser. So, es ist nicht besser ohne Jesus. Es ist besser enttäuscht mit ihm, als eine Zeit lang fröhlich ohne ihn. Das Einzige, was schlimmer ist als Enttäuschung über Gott, ist der Versuch, Enttäuschung ohne Gott zu bewältigen. Schau, wenn du die Geschichte zu Ende liest, dann wirst du feststellen, dass Jesus Johannes nicht aus der Gefängniszelle rausrettet. Und es kann sein, möglicherweise, dass Jesus dich auch nicht aus deinen Umständen herausrettet. Ich will damit nicht sagen, dass ich nicht daran glaube, dass Gott Wunder tut, dass ich nicht glaube an die Kraft des Gebets. Ich habe das zu oft erlebt und Jesus tut es immer wieder und wieder und er tut es immer wieder im Leben von Menschen. Aber ich kann es dir nicht versprechen, weil Gottes Name steht nicht unter diesem Versprechen. Ich habe keine Garantie für dich, dass deine Umstände besser werden. Aber was ich dir garantieren kann, ist, Jesus liebt dich. Und es ist besser, mit ihm durchzugehen, als ohne ihn. 100-mal besser. 100-mal besser. Ja, ich lade dich ein, dich einfach innerlich auszurichten und Gott an deinem Herzen arbeiten zu lassen. Wenn du merkst, ja, das bin ich. Ich fühle mich wie in der Wüste. Ich fühle mich da wie irgendwie vergessen, wie nicht abgeholt. Aber Herr, ich will keinen Anstoß an dir nehmen. Ich will das Handtuch nicht werfen, sondern ich will meinen Glauben auf den lebendigen Gott, Jesus Christus, setzen. Darf ich kurz fragen, wenn dich das betrifft, darf ich kurz deine Hände sehen, wenn du sagst, jawohl, das bin ich. Dass du einmal deine Hand richtig hoch streckst, so wie vorhin bei der Unterschriftfälschung, einmal richtig hoch. Herr Jesus, du siehst so viele Umstände, Herr. Siehst so viele Situationen, Herr. Jesus, auch wenn es eine harte Botschaft heute Morgen ist, dass unsere Umstände möglicherweise in dieser Welt nicht verändert werden, so weiß ich doch, dass unsere Herzen erfüllt werden von einem Frieden, von einer Sicherheit, von einer Gewissheit, die von dir kommt. Denn du schenkst einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, Herr. Du hast eine Liebe, den die Welt nicht geben kann. Und Jesus, so weiß ich, dass es besser ist, mit dir durch diese Enttäuschung durchzugehen, als ohne dich weiterzugehen, Herr. Und so bete ich, Herr, dass du an diesem Morgen Dinge in unseren Herzen wieder neu festsetzt, uns an dich zu klammern, an dir zu halten, nicht zu weichen, nicht wegzulaufen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, als nur zu dir alleine, Herr? Dein Name ist groß. Dein Name ist, den wir verehren. Dein Name ist, den wir suchen. Dein Name ist es, den wir brauchen. Du bist es, den wir brauchen. Und so wollen wir alle Ehre dir alleine geben, Jesus Christus. Amen. Yes, Jesus.